podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Heute eine sehr klangvolle Ausgabe, denn ich habe mich mit dem Musikwissenschaftler Sebastian Werre getroffen und über sein aktuelles Buch gesprochen, Die Geschichte des Fagotts. Ich wette, einigen von euch geht es ähnlich wie mir. Ich habe zwar ein Bild vor Augen, wie ein Fagott aussieht, aber könnte ich es wirklich am Klang von einer Oboe unterscheiden? Wir fangen also ganz von vorne an. Wie sieht dieses Instrument eigentlich aus? Es ist 1,40 Meter lang, wobei die Luftsäule 2,60 Meter lang ist. Um es etwas handlicher zu machen, wurde die Luftsäule also einfach geknickt, daher auch der Begriff Fagott. Im Altfranzösischen und auch im Italienischen bedeutet das nämlich Bündel. Gut, also es ist groß.
Und wenn man in Spielposition es hält, guckt es halt über den Spieler etwas oben hinaus, ein bisschen wie ein Ofenrohr.
Ein sehr hübsches Ofenrohr, muss man sagen, aus Holz.
Aus Ahornholz in der Regel.
Das Fagott besteht aus vier Teilen aus Holz. Da ist das Schallstück, also der oberste Teil, aus dem der Ton kommt, darunter die sogenannte Bassröhre, dann der Stiefel, in dem die Luftsäule um die Ecke geht, und der Flügel. Dann gibt es noch einen geschwungenen Metallbogen, den sogenannten S-Bogen, und an dem ist dann das Mundstück befestigt, das Doppelrohrblatt, ein kleines Stückchen aus Rohrholz, das die Luft beim Durchblasen in Bewegung bringt und die Luftsäule in Schwingungen versetzt. So entsteht der Ton. Der S-Bogen ist so wie für den Geiger der Geigenbogen. Jeder Fagottist sucht lange, bis er den richtigen, den perfekten gefunden hat.
Selbst wenn die heute mit den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt werden, selbst wenn es mehrere desselben Modells sind, also es gibt auch ganz unterschiedliche Modelle, je nachdem, wie sich die Bohrung erweitert, welche Material die sind, welche Länge sie haben. Aber selbst welche, die eigentlich ganz identisch sein sollen, haben oft etwas unterschiedliche Eigenschaften, ohne dass man sich das jetzt nicht so genau erklären kann. Und es muss dann halt auch zu dem jeweiligen Instrument passen. Also ein S-Bogen, der mit einem Instrument gut ist, der muss bei dem anderen nicht auch gut passen.
Bleibt noch der weiße Ring, den das Fagott am oberen Ende hat und der immer über das Orchester hinausragt. Der hat einen ganz praktischen Nutzen. Er ist sozusagen die Stoßstange des Fagotts, weil man mit so einem großen Instrument ja gerne mal irgendwo dagegen dotzt. Und wenn das passiert, dann ist nicht gleich das teure Fagott im Eimer, sondern nur der weiße Ring.
Also diese Ringe waren ursprünglich aus Elfenbein. Ganz einfach aus dem Grund, weil der Wilhelm Heckel, einer der bedeutendsten Fagottbauer der Zeit, ist darauf gekommen beim Billardspielen. Also gesehen, die Billardkugeln waren früher auch aus Elfenbein und das ist halt ein Material, was sehr, sehr schlagresistent ist. Heute nimmt man natürlich in der Regel kein Elfenbein mehr, sondern Plastik.
Während Kinder schon mit 3 Jahren anfangen, Geige oder Klavier zu spielen, sieht es beim Fagott anders aus. Da fängt man frühestens mit 12 oder 13 damit an. Mit speziellen kleineren Fagotten können schon 7-Jährige spielen, aber das ist eher selten. Und bis zum Zweiten Weltkrieg war das Fagott erst recht nichts für Kinder, sondern nur etwas für Berufsmusiker. Ich habe übrigens nachgesehen, wie die korrekte Mehrzahl von Fagott lautet. Nicht Fagotts, nicht Fagötter, schade eigentlich, sondern Fagotte. Aber zurück zu Sebastian Werre. Er hat an der Universität Bayreuth promoviert und habilitiert und sich mit Fragen der Oper befasst. Zum Beispiel mit dem französischen Einfluss auf die italienische Oper im 19. Jahrhundert oder mit der politischen Funktion der Münchner Hofoper in der Zeit von 1680 bis 1745. Dann wurde es Zeit für ein neues Thema und er schnappte sich das Fagott, denn das spielt er selber seit Jahren.
Wie kamen Sie dazu?
Ja, ich hatte zu Hause eine damals noch Musikkassette. CDs gab es noch nicht und da war Mozarts Fagottkonzert drauf zu hören und das hat mir gefallen.
Das müssen wir uns jetzt natürlich auch kurz anhören. Vielleicht greifen dann einige von euch auch zum Fagott. Mal sehen. Das Stück hat Mozart übrigens geschrieben, als er 18 Jahre alt war. Es war eines seiner frühen Instrumentalkonzerte. Und angeblich hat Mozart mehrere Fagottkonzerte geschrieben, aber nur dieses eine ist erhalten. Sebastian Werre hat also während seiner Schulzeit dieses Stück gehört und beschlossen, Fagott zu lernen.
Schräg, oder?
Nachdem ich hauptsächlich jetzt mit Leuten zu tun habe, die auch Fagott spielen oder so, ist das für mich natürlich das Normalste der Welt.
Aber man spielt nicht die erste Geige im Orchester, also damit muss man sich dann erstmal abfinden, oder?
Doch, eigentlich schon. Also als Bläser ist man ja immer Solist. Also deswegen ist es als Geige oder Bratsche, ist man in der bequemeren Position, weil man da in der Gruppe verschwindet, während man als Bläser, auch wenn man zweites Fagott spielt, was keine großen Solostellen hat, fällt es trotzdem mehr auf, wenn was schief geht. Also auch als zweites Fagott, man kann eigentlich nur negativ auffallen.
Klingt ja nicht gerade vielversprechend. Und dazu ist das Fagott noch ein extrem teures Instrument. Die günstigsten Varianten kosten 4.000 Euro. Es gibt auch welche für 40.000.
Warum ist es so teuer?
Es gibt auch billige Instrumente aus China neuerdings, die allerdings, gut, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, der einzige Nutzen, was man damit machen kann, in den Ofen stecken. Es ist halt auch ein ausgesprochen kompliziertes Instrument. Und die Instrumente werden nach wie vor auch, also die Qualitätsinstrumente, in Handarbeit hergestellt. Und bei den Arbeitslöhnen in Deutschland kommen da ganz einfach schnell mehrere tausend Euro zusammen. Von daher sind jetzt 3.000, 4.000 Euro, das ist eigentlich schon relativ wenig da. Also wenn man halt weiß, was da halt auch an Arbeit drinsteckt, bis es halt auch richtig funktioniert, das gut auszustimmen, gutes Material verwenden, das ist einfach sehr kostspielig und die Stückzahlen sind natürlich auch nicht sehr groß.
Fehler fallen schneller auf, es ist teuer und es ist schwer. Auf 3 Kilo bringt es das große Fagott. Über die Jahrzehnte ist das Instrument immer schwerer geworden.
Also normalerweise hat man einen Gurt um den Hals, an einem Haken, wo das Instrument eingehängt wird, aber die Instrumente sind heutzutage so schwer, dass man dann schnell Rückenbeschwerden oder Halswirbelsäule bekommt, dass man einen Riemen trägt, der das auf die Schulter ganz verteilt. Da gibt es verschiedene Konstruktionen.
Es gibt auch Konstruktionen, bei denen man das Instrument auf den Boden stellt oder mit einem Gurt am Sitz befestigt, sodass man das Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes nicht am Hals hat. Jetzt haben wir schon 3 Nachteile aufgezählt. Es wird höchste Zeit für die Vorteile, denn das Fagott ist doch ein wunderbares Instrument, oder?
Es ist sehr praktisch, oder also der Nutzen des Fagotts für den selber Musizieren ist zum einen, dass es halt so viele nicht gibt, aber halt in jedem Orchester ja mindestens 2 verlangt werden, während es halt sehr viele Flötisten gibt, für die es aber auch nur 2 Positionen gibt. Also von daher ist es ein sehr dankbares Instrument und es ist auch ein Instrument, das man noch relativ spät anfangen kann. Dadurch, dass man es auch gar nicht so früh anfangen könnte, ist es halt, wenn man etwas später einsteigen möchte und dann noch ein Orchesterinstrument lernen, ein sehr dankbares Instrument.
In einem klassischen Orchester sitzen 2 Fagotte bei Beethoven. Und bei Haydn auch. Und in der Spätromantik bei Gustav Mahler sind es oft gleich 3 oder 4 Fagotte. Sololiteratur gibt es nicht so viel für das Fagott.
Die bekanntesten Konzerte sind halt von Wolfgang Amadeus Mozart, der ein Konzert geschrieben hat, was so ja, das bekannteste Konzert ist. Und Karl Maria von Weber etwas später. Und Vivaldi hatte eine gewisse Vorliebe für das Fagott. Er hat gleich 39 Konzerte geschrieben, wobei man noch nicht weiß, warum er das gemacht hat, für welchen Künstler, was da die genauen Hintergründe sind.
Ich glaube ja, da steckt eine Frau dahinter, eine Fagottistin. Wie könnte es anders sein? Wir reisen jetzt mal in die Geschichte des Fagotts, also ab ins 17. Jahrhundert. Damals gab es ein ähnliches, aber kleineres Instrument, den Dulcian. Der wurde noch aus einem einzigen Holzstück gefertigt.
Und aus diesem Instrument hat sich dann das Fagott entwickelt, also weil man ein Instrument wollte, was halt noch ein paar Töne mehr hat. Dadurch musste das Instrument dann länger werden. Diese Grundform des Instruments ist dann eigentlich seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Wesentlichen beibehalten worden.
Gut, man hat verschiedene Tonlöcher und die Bohrungen verändert und im Laufe der Zeit immer mehr Klappen dran gemacht, aber die Grundkonzeption des Instruments blieb gleich. Und die ist im wahrsten Sinne des Wortes schräg, denn das Instrument ist groß, die Spreizbarkeit der Finger aber begrenzt.
Da hat man halt beim Fagott den Kompromiss gefunden, dass die meisten Tonlöcher ganz schräg gelegt sind. Die kommen in der Bohrung an einer anderen Stelle an, als sie außen, wo der Finger raufgreift. Das ist akustisch eigentlich ganz unmöglich und hat eklatante Nachteile. Und man hat dann im Laufe der Zeit auch immer mal versucht, Fagotte zu bauen, die diese Extravaganzen nicht haben, also die eigentlich mehr nach akustischen Prinzipien gebaut sind. Das war auch durchaus möglich, sie klang dann aber halt nicht mehr, hat nicht mehr diesen weichen Klang des Fagotts und haben deswegen nicht gefallen.
Also blieb man beim Bewährten. Wobei einer hat das Fagott noch reformiert, und zwar Johann Adam Heckel. Gemeinsam mit dem Fagottisten Karl Almenräder tüftelte er ein Instrument mit mehr Klappen aus. Das war in den 1820er Jahren. Sein Sohn Wilhelm setzte das Werk fort.
Ja, Wilhelm Heckel war jetzt der wichtigste Fagottbauer, würde ich sagen. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ganz einfach, weil das moderne Fagott, was heute fast weltweit gespielt wird, auf dem Modell mit geringen Veränderungen, dem Modell beruht, was er so um 1880 vorgestellt hatte.
Frankreich tanzt dabei aus der Reihe und spielt heute noch ein etwas anderes Instrument. Und Wien sowieso.
Wien war wieder so eine eigene Sondertradition. Das hat ja die Wiener Philharmoniker spielen ja bis heute ein bisschen andere Instrumente als andere Orchester. Also die Wiener Oboe ist ein Instrument, was auch anders klingt als die französische Oboe, die man sonst weltweit benutzt. Und diese Vielfalt war im 19. Jahrhundert wesentlich größer, als es heute ist.
Diese Vielfalt hat Sebastian Wehr übrigens in seinem Buch aufgegriffen. In einem großen Katalogteil bildet er 75 Instrumente aus verschiedenen Zeiten und Orten ab und beschreibt diese. So kann der Fagottist sehen, welches Instrument im Wien der 1830er Jahre gespielt wurde. Um 1800 war Dresden übrigens im deutschsprachigen Raum das Zentrum, in dem die besten Instrumente gebaut wurden. Dann wurde es Wien. Und die Firma Heckel existiert heute noch. Sie ist nach wie vor der führende Fagotthersteller, produziert wird in der Nähe von Wiesbaden. Bleibt die Frage, ob die Fagotte von damals besser klangen als die modernen.
Also das moderne Instrument entspricht natürlich mehr den Anforderungen, die man heute hat. Also sprich, dass es einen sehr großen Ton hat. Man kann damit sehr laut spielen, was man mit den alten Instrumenten nicht kann. Was dort aber auch gar nicht erforderlich war, weil man nicht in so großen Konzertsälen gespielt hat wie heute. Und die Instrumente, die heutigen Instrumente, stimmen einfach viel besser in sich. Also es ist einfacher, darauf sauber zu spielen. Aber das sind natürlich auch Anforderungen, die erst im Laufe der letzten Jahrzehnte, auch durch die Verbreitung der Schallplatte, dann sich so durchgesetzt haben. Dadurch, dass man halt eine Schallplatte, die hört man immer wieder, das muss halt auch perfekt sein. Während so ein was man nur im Konzert erlebt, so ein flüchtiges Erlebnis, das ist nicht ganz so wichtig.
Eigentlich müsste man doch einfach in ein Museum gehen und ein altes Fagott spielen. Dann wüsste man, ob es besser klingt als die modernen Instrumente.
Die Instrumente in den Museen sind in der Regel ja sowieso nicht spielbar und dürfen auch nicht gespielt werden aus konservatorischen Gründen. Im Prinzip ist natürlich ein Holzblasinstrument nur begrenzt haltbar. Ganz einfach, weil der Speichel durchrinnt und das Holz angreift. Da hat man auch verschiedene Methoden gefunden. Eine wesentliche Erfindung von Wilhelm Heckel aus den 1880er Jahren war, dass halt die Seite des Fagotts, wo der Speichel halt besonders stark durchrinnt, also die enge Seite, die Bohrung erweitert sich ja dann immer mehr. Und also das ist halt bis um die Stelle, wo es halt um die Ecke geht sozusagen, wird mit Kautschuk ausgefüttert, was halt einen großen Fortschritt gebracht hat, weil vorher gerade je näher es am Mund ist, desto mehr Feuchtigkeit ist natürlich da und das Holz wurde da sehr stark angegriffen.
So wie es aussieht, wird sich das Fagott immer weiterentwickeln. Nicht in riesigen Schritten, aber kontinuierlich. Sebastian Wehr hat die Geschichte des Fagotts bis heute aufgeschrieben und die bisherige Entwicklung festgehalten.
Das Buch richtet sich vor allen Dingen ja an Leute, die selber Fagott spielen. Also es wird heutzutage immer mehr auch erwartet, dass ein Musikstudent nicht nur modernes Instrument spielt, sondern auch historische Instrumente beherrscht. Und an diese Zielgruppe richtet sich das Buch eigentlich in erster Linie, was eine erstaunlich große Zielgruppe ist. Verglichen halt so mit manchen anderen Themen, die man so als Wissenschaftler bearbeitet. Also so die meisten Dissertationsthemen. Also ich glaube, es gibt ja so statistische Untersuchungen, dass eine Dissertation von 5 Leuten gelesen wird.
Viel Literatur über das Fagott gibt es nicht. Die umfangreichste Publikation bislang stammt von einem holländischen Amateur, einem Schiffbauingenieur. Der sammelte über Jahrzehnte Material und machte aus diesem Zettelkasten kurz vor seinem Tod 5 Bücher. Vieles darin ist nicht belegt, manches schlichtweg falsch. Es war also Zeit für eine wissenschaftliche Arbeit wie die von Sebastian Wehr. Als nächstes ist er übrigens an einem Forschungsprojekt mit der Hochschule der Künste in Bern beteiligt. Dort werden Blasinstrumente aus dem 19. Jahrhundert nachgebaut, auch ein Fagott. Im Februar soll es einen Prototypen geben, Konzerte und eine CD werden folgen.
Aber der Bau eines Fagotts, das lässt sich nicht von heute auf morgen durchführen. Ganz einfach, weil das Holz zwischen den Bearbeitungsschritten immer mehrere Monate liegen muss. Also man wäre technisch möglich, von heute auf morgen das Holz zu bearbeiten. Aber das bleibt dann nicht stabil. Also die Bohrung verändert sich dann zu sehr. Man muss es halt erst den Holzklotz zuschneiden, trocknen lassen, dann eine erste Bohrung einbringen und das dann wieder über längere Zeit trocknen lassen, gucken, ob sich verändert. Und wenn sich es nicht verändert, dann weiter dran arbeiten. Und das macht diesen Prozess halt sehr, sehr langwierig.
Schade, dass meine musikalische Zukunft schon verplant ist. Ich möchte als nächstes Geige, dann Cello und schließlich Trompete lernen. Für das Fagott bleibt da kein Platz mehr. Dafür habe ich aber mal geschaut, was man mit dem Fagott noch so machen kann, außer Klassik. Jazz zum Beispiel. Oder es gibt ein Quartett, das die Beatles auf dem Fagott spielt. Das könnt ihr euch selber mal anschauen auf YouTube. In Englisch heißt das Fagott übrigens Bassoon und das ist das Beatles Bassoon Quartett. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall mehr auf das Fagott achten, wenn ich es in einem Orchester entdecke. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Jetzt erstmal eine schöne Sommerpause. Ich werde meinen Schnupfen kurieren, den man vielleicht noch etwas hört. Und wir hören uns dann im Herbst wieder. Bis dahin, frohes Forschen, wünscht eure Annik Rubens.